Breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing. Are these my good years, or do I have none? Are there really good years for everyone? I don't wanna live with a life of regret. I don't wanna end up like Tammy Wynette. 'Cause breaking up slowly is a hard thing to do. And I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do. George got arrested out on the lawn. We might be breaking up after this song. Will he still love me long after I'm gone? Or did he see it coming all along? 'Cause breaking up slowly is a hard thing to do. And I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do.
Ja, liebe Hörenden, ich habe mir jetzt nochmal den Songtext angeschaut und konnte jetzt den ganzen Song singen. Also es ist ja nicht so lang, es nutzt diese zwei Strophen und dann wird der Refrain nochmal wiederholt am Ende. Und ja, damit willkommen zur nächsten Folge Tischlein deck dich hier. Wo sind wir denn hier? 209. Und ich bin immer noch in Safi und bin heute früher aufgestanden, weil es mittags ja so, ja, brennt, wird also einfach von der Sonne so stechend. Und da dachte ich, ja, nutze ich lieber diese Morgenkühle noch aus hier. Und ja, hier bin ich also in einem Park und weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich bin aufgestanden und wollte einfach einen Spaziergang machen. Aber wie ich da beschrieb in der Episodenbeschreibung der letzten Folge vor der Reise 206, dass es immer schwer ist, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und gerade auf einer Reise dann das immerhin mal klar, wie schwer eigentlich, also ja, wie oft man sich nur so mitreißen oder mitschleifen lässt. Und gerade auf der Reise wird es ja aber erforderlich, mal die Entscheidung zu treffen, wohin man reisen will oder was man da tun will. Und das ist aber sehr schwierig. Und ja, das kann man da vielleicht mal machen. Aber wenn man mal realistisch überlegt, im gesamten Alltagsleben, da kann man nicht wirklich frei, autonom schalten und walten. Davon wäre da auch die Rede, ne? 206, schalten und walten. Ah, so hätte die Folge vielleicht auch heißen können. Aber sie ist ja dann das Ganze, ja, das Ganze. Und ja, jetzt ist also schon wieder die Zeit für die dritte Folge in Marokko. Und warum? Ah, da unten wird auch schon wieder geräuchert, sehe ich. Aber ich bin hier nicht auf meinem Balkon, sondern der Terrasse wie gestern, sondern in einem Park hier. Und ja, möchte euch einfach sagen, ja, ich wollte eigentlich gestern Abend schon podcasten und das ist es, ne? Wie schon mal erwähnt, ist die Podcastlust die größte Lust oder die Sprechlust ist der sexuellen genau gleichgestellt oder ist jedenfalls von gleicher Beschaffenheit. So sagte Lacan, den ich damals zitierte, zitiert auch nach Alenka Supancic in ihrem Buch Was ist Sex? Ich glaube, das war schon auch im Jahr vor 2,5 Jahren, Folge 44 oder so am Ende im deutschen Teil. Oder irgendwie so. um den Dreh rum, dass ich zitierte, ja, Lacan sagte, wie Sie sehen, vögle ich nicht, aber ich kann trotzdem diese Lust gerade empfinden, wo ich nur so vor Ihnen stehe und spreche. Also allein durch Sprechen kann er diese Lust empfinden. Und das spüre ich auch jedes Mal. Und das spürte ich auch gestern. Da war ich so allein in meinem Zimmer da in diesem kleinen Hotel und dachte noch, ja man, jetzt hochgehen aufs Dach und noch eine Folge aufnehmen. Aber dazu kam es dann nicht. Aber es war einfach so, oh, sorry, dass das die größte mögliche Lust war, die ich mir vorstellen konnte. Noch größer als alles andere vorstellbar. Also auch als Sex oder irgendwas. Ja. Und warum es dann nicht dazu kam, dazu will ich mich nicht äußern. Es war eine wichtige Sache zu erledigen. Aber das ist eben die Sache. Ja, wisst ihr Leute, die Liebe ist nicht dieses selige Idyll. So sagte ich doch da schon in Folge 205 in der Interviewfolge. Und so kommt es mir einfach vor. Man muss sich manchmal auch dazu zwingen, zu lieben oder jedenfalls, ja, zu investieren, wie man so schön sagt, ja. Zeit zu investieren in eine geliebte Person oder um diese Person zu verstehen oder um diese Connection zu aufzubauen. Und ja, nicht über den Podcast, ne? Das, ja, aber wie dem auch sei, liebe Leute. Ich sollte nicht über diese privaten Dinge reden, sondern ja, mir war das nur ein bisschen komisch zumute dann gestern, weil ich so denke, kann es wirklich sein? Ich habe auf nichts wirklich so viel Bock, wie darauf zu podcasten. Und auch nicht darauf zu kiffen. Ich probierte dann mal dieses Hasch aus gestern, aber mehr so aus sozialem Zwang, möchte ich schon fast sagen, oder Höflichkeit meinen Gastgebern gegenüber, dachte ich, ja, jetzt ist ein schöner Joint mit ihnen rauchen. Sie waren da extra gekommen abends und dann waren auch noch zwei marokkanische Gäste da. Und hier in Marokko baut aber jeder so traditionell seinen eigenen Joint und man, ja, tauscht ihn dann vielleicht mal ab und zu aus und so war das auch gestern. Und wow, war der Joint stark. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Der Joint war sehr stark. Und dieses Hasch, das ich da reinkrümmelte, war also potent. Und ja, ich hatte es ja gekauft. Und das ist der eigentliche Punkt, den ich heute machen wollte. Diesen Menschen, den ich da kennenlernte, die Beziehung zu ihm beleuchten. Und das soll dann genügen eigentlich für diese Folge. Gekauft von jemandem, den ich da kennenlernte auf der Straße. Und dieser Mensch also ist ein Marokkaner. Und ja, er heißt Musin. Ein Name, den ich jetzt noch nie gehört habe. Aber der Punkt ist halt, dass er, dass ich mich dafür auch ein bisschen schäme. Ja, gut, aber referieren wir es einfach nüchtern. Ich stieg da aus am ersten Tag, aus dem Taxi so, wobei das Taxi es gar nicht gebraucht hätte. Das hat mich nur 100 Meter gefahren, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Aber wie dem auch sei, dann stieg ich da aus und er stand da direkt und ja, sprach mich an, hey, welches Hotel hast du gebucht? Und ich denke noch, ah nee, doch nicht mit Fremden auf der Straße reden. Und dann gehe ich einfach weiter und sage, ja, hier ist der Taxifahrer, hat es mir schon gesagt. Und dann ist er aber voll beleidigt und sagt, hey Bro, ja, warum behandelst du mich so? Und ich wollte doch nur nett zu dir sein und quatscht mich so voll. Und dann, ja, jedenfalls wollte ich ihn dann schon eher abwimmeln, aber ja, wollte ja auch höflich sein. Und dann kam da mein Gastgeber, der erwartete mich da am Eingang dieses Tors zur Medina, also zu dieser geschützten Burg. Der war da schon. Und dann quatschte der andere, Musin, also auf ihn ein und sie unterhielt sich auf Arabisch und dann aber auch wieder auf Englisch mit mir und dann, ja, sagt er so, hey, ja, was kann ich für dich tun und so weiter und so fort. Und ich sag, nee. Also ich winke ab, aber dann, als seine Sprache aus Hasch kommt, da kann ich ihm doch nicht widerstehen und er sagt, ja, was kaufen? Und ich sag, ah, okay, ja, doch, Und ja, also dann ging er los und ich ging zurück zum Hotel und er sagte, ja, ich bin bald zurück mit dem Hasch dann. Und aber das Problem ist halt, dass er auch einfach ein bisschen abschreckend aussah, dadurch, dass ihm da die Zähne fehlen. Aber das ist bei vielen Leuten hier in Marokko so, dass ihm einige Zähne fehlen. Wie auch bei diesem einen Flüchtling aus Syrien, den ich da gestern erwähnte. Und ja, das sah bei diesem Musin ein bisschen abschreckend einfach aus und ja, ein bisschen hässlich dann. Und aber ist ja ein netter Typ, nur eben in diesem Moment ein bisschen aufdringlich, wenn ich ihn da war. Und ja, aber jedenfalls ging ich dann rein so und ja, dann später kam ich raus und kaufte das Hasch und dann noch dieses Verhandeln, ne? Ah ja, aber dann sagt er, ja, jetzt, ja, ich mache den Spezialpreis, aber dafür gehen wir jetzt auch einen Kaffee trinken, da drüben gleich ins Kaffee, ja komm, das heißt ein Kaffee und ich sage, ah okay. Dann sitzen wir da im Café und dann macht er noch ein Bild von mir und sagt, ja, poste es auf Facebook und sagte mir dann, später hat 50 Likes oder so gekriegt von dem Bild mit uns. Aber jedenfalls, ja, da sitzen wir dann im Café und er will mich dann einladen, ah komm, hier noch und da machen wir Tagine oder und ich sage, nee, ich will doch einen Spaziergang jetzt machen, jetzt, ja, sorry, muss auch los, die Sonne geht bald unter. Und ja, dann treffen wir uns aber morgen, sagt er, und ich sage, ja, ja, okay, ja, morgen, dann, ja, schreibe ich dir auf WhatsApp, gebe dir meine Nummer und ja, morgen vielleicht irgendwas machen, weil, sagte er, er arbeitet in einer Keramikfabrik, also einem kleinen Handwerksbetrieb oder, ja, Keramik ist hier sehr berühmt und da machen sie, das hatte ich auch schon auf meiner anderen Marokko-Reise vor 4 Jahren gesehen, wie da diese Töpferwaren hergestellt werden und das hat mich eben interessiert, dann auch marxistisch gesehen, die Produktion, ne, die Basis der Gesellschaft, dachte ich dann gleich, der liebe Musin, ja, das ist doch was, okay, das ist natürlich, lasse ich mir das gern zeigen von dir, lieber Musin. Also treffen wir uns morgen. Und das ist halt so dieser Zwiespalt, denke ich dann. Auf der einen Seite empfindet man es als penetrant. Und, aber andererseits ist man ja auch froh, da jemanden zu haben, der einem ein bisschen was zeigt von der Stadt und der lokalen Kultur und den Produktionsmethoden. Und ja, dann... Das ist das ganz diffizile Thema, das ich anzuschneiden so versuche, aber ich referiere, ist mal fertig, ne? Meine privaten Erlebnisse hier. Also, ja, so war das. Ich mache den Spaziergang, an dem Abend treffen wir uns dann im Café. Am nächsten Tag schreibe ich ihm auf WhatsApp, denke noch so, ja, soll ich ihm überhaupt schreiben? Aber hey, doch, nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch, weil es mich einfach interessiert und ja, ist ein netter Typ. Ja. Auch wenn er vielleicht so seine schroffen Seiten hat und einfach, aber ist ja irgendwie freundlich und so. Und dann treffen wir uns da also wieder im Café. Ich bezahle wieder den Café am zweiten Tag und dann gehen wir los in den Keramikshop und er zeigt mir das und wow, war schon beeindruckt, ja. Riesen Shop da und der Chef sprach sogar Deutsch, sagte, er war in Frankfurt, hat Urlaub gemacht, sich Mannheim angeschaut. Und ja, ich konnte ein bisschen Deutsch mit ihm reden, fragte ihn, wie viele Mitarbeiter er denn hat. Und er sagte, ja, also 100 Mitarbeiter schon. Und dann sah ich da halt, wie der ganze Lehm da gemacht wird. Irgendwie der Lehm wird hergekarrt aus dem Umkreis hier, aus dem Umland. Und dann wird der ins Wasser geworfen. Und da ja, wird er ein bisschen weich und dann aber wieder rausgenommen. Und ja, zweimal gebacken dann bei 1000 Grad, also damit es wirklich gehärtet ist. Und dann mit Farben bemalt, die nicht toxisch sind. Also weil es gibt auch andere Töpferware, die dann natürlich nur zum Schmuck ist, an die Wand hängen. Aber das, da kann man wirklich damit essen. Extra so Schüsseln für Couscous oder alles Mögliche. Aschenbecher, Becher und Tassen und Schüsseln. Und da sah ich dann auch einen netten Elternmann zu, wie er da malte. Seine Spezialität, seine Arbeit war eben das Bemalen. Und er sagte, er mag vor allem Picasso. Und machte da irgendwelche Muster oder Motive von Gemälden von Picasso. Also malte er da auch diese Schüsseln. Wow, das war schon interessant. Und der gute Muazin wollte mir dann sogar noch so eine Schüssel geben und sagen, ja, jetzt soll ich mal versuchen. Aber ich sagte, nee, ich habe doch kein Talent zu malen. Und gut, dann kaufte ich da noch eine Kleinigkeit. Und ja, wimmelte ihn dann aber auch wieder ab, weil mir auch ein bisschen, weil er natürlich sagte, ja, jetzt verbringen wir den Tag zusammen, ne, machen wir Tagine und gehen da an den Strand und trinken ein Bier. Und ich sage ihm, ah, nee. Mir war ja auch so schlecht oder ich war da ein bisschen krank und bin immer noch so erkältet, ne? Und sagte ihm, ich muss mich hinlegen, machte dann Mittagsschlaf gestern und ging dann abends noch allein spazieren am Strand. Das war echt wunderschön hier am Strand so. Und da hat er dann auch Verständnis, als ich ihm das schrieb. Aber ja, er ist eben schon so hartnäckig. Und gut, mag man sagen, da steckt jetzt auch ein finanzielles Interesse dahinter. Ja, mag sein, aber ich sag mal, dieses Hasch wie ich gestern dann nicht merkte, als ich den Joint baute, das war ja auch von guter Qualität, ne? Und gut, ich habe viel dafür gezahlt, relativ, ja, schon so Preise, wie man sie aus Deutschland kennt, aber Pilz ist in England die Touristenpreise. Und ja, also, nun kommen wir zum Punkt, ne? Worauf ich damit nur hinaus will, ist eben diese Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Denken wir uns das so, dass der gute Mosin ist in dieser Rolle also der Mann, der die Frau belagert und eben hartnäckig um ihre Gunst wirbt, also um meine Gunst. Und genau, das ist dann nämlich so ekelhaft. Es ist ja irgendwo verständlich in diesem ökonomischen Gefälle. Also da kommt man nicht raus, ich meine, ja, als Europäer, wenn man hier reist, dass ein Marokkaner trifft, dann ist es ja irgendwie so. Und klar, nicht alle sind so, aber es ist eben schon so irgendwie in dieser Kultur verankert, auch dieses Schachern und so weiter. Aber was ich einfach nur meine, dass im Sex, in den sexuellen Beziehungen, ist dann ja gleichsam die Frau diejenige, die das Kapital hat. Und was ist das? Ich weiß nicht, dass sie einfach den Sex gestattet oder sich verfolgen lässt und sagt, ich gestatte dir das, wenn du dich gut benimmst und als würdig zeigst und dann dieses Kapital auszahlt, also den Sex. Und das ist so, ja, ekelhaft, würde ich sagen. So kann es einfach nicht gehen, weil die Frau will doch genauso Sex wie der Mann oder sogar noch mehr. Und je länger dieses Spielchen gespielt wird, ja, also da will ich einfach nicht mehr mitmachen, sage ich. Und das sehe ich überhaupt nicht ein für heute. Und im Übrigen, will ich einfach nur ausdrücken, dass es ja auch was Angenehmes hat, sich in dieser Position zu befinden. Wie nämlich ich gestern und vorgestern. Dass ich mich eben zieren kann und sagen kann, ach ja, ich brauche dich jetzt nicht unbedingt, aber es ist nett, dass du dich so sehr um mich bemühst und ah ja, wenn du das anbietest und so, mir das sogar zu zeigen, okay, ja, dann lasse ich das tun. Ich meine einfach, ich bin schon so schüchtern, aber ich glaube, es geht ja jedem so, dass es doch einfach was Angenehmes hat. Es nicht nur, dass es schmeichelhaft ist, das auch, aber einfach, dass man sich da reingleiten lassen kann und selber nicht viel entscheiden muss. Wie ich sagte, wir alle entscheiden doch nicht gern. Und das ist also eine privilegierte Position, vordergründig, die hier in der weiblichen Rolle liegt. Und das ist aber ein Problem, weil dieses scheinbare Privileg ja mit Inaktivität einhergeht und einfach damit, es geschehen zu lassen und sich zurückzuziehen. Und also dass das nicht gut sein kann, das ja, ist mir einfach völlig klar. Ich glaube nicht, dass ich dazu so viel mehr ausführen muss, sondern einfach sagen muss, dass ich sehr verstehe, die Frauen, dass ich die verstehe, wenn sie dann heute so festhalten. Wie mit Fiona, was ich da alles erwähnte, dass ich das nicht ihr persönlich zum Vorwurf machen kann, sondern einfach nur verstehe und verstehe, dass ich für mich selber es ja auch so machen würde oder es für mich reklamieren würde als Frau. Erstmal intuitiv, ohne groß darüber nachzudenken und zu sagen, würde ich das für mich auch reklamieren und einfach mich da reinbegeben in diese Rolle, weil es einfach angenehm und einfach ist. Und genau. Und dann kann man sagen, auf der einen Seite ist es ja auch irgendwo romantisch oder ist auch irgendwie schön, eine feste Struktur zu haben und das stimmt ja auch alles. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz falsch und ja, einfach gar nicht akzeptabel. Und das wollte ich einfach sagen. Wir müssen den Frauen dieses Privileg wegnehmen und nicht, weil wir ihnen was Böses wollen, sondern weil wir ihnen eben den Zugang zur wirklichen Welt der Aktivität und der eigenen Initiative eröffnen wollen und nicht wollen, dass sie irgendwie nur reagieren und irgendwie ja, einfach so sind, dass sie sich auswählen lassen und sagen, ah, dieser Mann da wäre schön oder der, aber ja, schauen wir halt mal, welcher mich anspricht und wenn nicht, dann lassen wir ihn halt vorüberziehen. Und das ist aber nicht die Liebe, also sorry, die Liebe ist schon ein hartes Pflaster und da muss man sich auch aufs Spiel setzen. Und so setzt man sich aber nicht aufs Spiel, wenn immer nur die Männer an sich rankommen lässt und sagt, ach ja, Ja, dann halt der, wenn der sich ordentlich bemüht, dann mag sein. Nee, das geht nicht, liebe Frauen, sorry. Das kann ich gar nicht akzeptieren. Und das muss ich euch wirklich reindrücken und sagen, ihr benehmt euch daneben, solange ihr euch so benehmt. Und das ist einfach, ist einfach zum Kotzen, möchte ich sagen, wirklich. Und an der Stelle, hat auch viele wilde Katzen hier. Lass mich nochmal was über Lana Del Rey sagen. Dass sie auch so eine Weiblichkeit zur Schau stellt. Wie auch immer. Aber jedenfalls ihr Stil, ihre Maskerade und Schminke und so, das hat ja auch etwas betont Weibliches, aber auch etwas ironisch Distanziertes von der Weiblichkeit. Was findest du einfach so schön an ihr, diese geschminkten Augen auch? Oder die, weiß nicht, was ist das? Tusche oder Eyeliner, und das ist ein bisschen übertrieben, aber andererseits, es sticht auch so heraus, denke ich dann. Also ich weiß nicht, sie hat einfach einen eigenen Stil. Dass sie vor allem auch diese Augen schminkt, habe ich das Gefühl. Und nicht so sehr den Rest von dem Gesicht, aber wenn es kein Experte da in diesen Sachen, diese Schminkfragen. Aber ja, das hat schon sowas, wo ich denke, wow, das ist auch so eine Art ironisierte Weiblichkeit, aber gleichzeitig auch so eine starke, souveräne Weiblichkeit, die was ausstrahlt, was so, ja, autonom ist, wie es eben bisher der Männlichkeit oblag und die nicht nur einfach eine stereotyphafte Reaktion auf die Männlichkeit ist, also diese alte Weiblichkeit, oder die ich so kritisiere, sondern nee, das ist eine ganz neue Form von Weiblichkeit, habe ich das Gefühl, und was ganz Eigenes, Autarkes, was den Mann sogar überstrahlt. Und so frage ich mich einfach, wie könnte eine männliche Rolle oder Auftreten oder eine Darstellung der Männlichkeit, die auch so ein bisschen ironisiert distanziert ist, aussehen, jetzt übertragen von Lana auf die Männlichkeit. Also das frage ich mich einfach, ich weiß nicht, wie, aber ich denke schon, es müsste auch schon so etwas beinhalten von diesem Markertum oder Machohaftigkeit, aber eben nicht so ernsthaft, sondern irgendwo gebrochen. Aber das ist nicht das Thema, sondern, aber vielleicht ist es doch das Thema, ja, weil meine ganzen vulgären Gedichte und so diese Vulgaritäten, und mir trieft der Saft aus der Penisspitze, ja, sagen wir es offen raus. Das blieb mir nur hängen, ja, aus meinen Gedichten damals aus den 160er Folgen. War das ja so, ne, im englischen oder deutschen Gedicht. Aber jedenfalls, ich finde, sowas hat latent diesen Schimmer von dieser ironisierten Männlichkeit, dass ich mich mit diesem Gedicht auch darüber lustig mache, ja, diese männliche Wollust. Und ach ja, ich bin ja so wollüstig, aber andererseits, ja, mir reicht es auch eigentlich zu schreiben und so, und ach ja, Frauen, kommt doch eher an mich ran, wenn ihr Lust habt. Aber ja, ich habe schon so viel Lust und bin aber trotzdem irgendwie so träge und inaktiv. Aber wie dem auch sei, das war ja nur meine kurze Überlegung. Ja, nur meine kurze Überlegung. Und runden wir es ab damit. Also ich glaube, ich habe die Hauptlinien meines Denkens damit ausgedrückt, dass, ja, also den Frauen dieses Privileg wegnehmen, dass sie sich da einfach so gehen lassen können und einfach auch, ist halt angenehm. Und das kommt ja aber dann mit dem Hintergedanken, eine Frau ist eigentlich schwach. Anders lässt sich dieses Verhalten, dieses Rollenmodell ja gar nicht interpretieren. Eine Frau ist eigentlich schwach und sie braucht die männliche Hilfe und sie kann für sich allein nicht so stehen. I'm sorry. Ja. Weil warum sonst hat eine Frau dieses Privileg? Aber andererseits, gut, könnte man sagen, es sind eben auch Rollenmodelle. Und wie Pfaller sagt, oder Pfaller mit Verweis auf Epiktet, den antiken Griechen, sagt, ja, spiel einfach deine Rolle gut und hadere nicht mit der dir zugeteilten Rolle. Mag sein. Insofern, ja, kann man das auch kritisieren. Meine Kritik wiederum, und sagen, Simon, warum haderst du damit und spiel doch einfach diese Rolle der Männlichkeit. Und ja, den Frauen wurde halt diese Rolle zugewiesen. Aber im Grunde muss das auch nicht heißen, dass sie per se schwach sind oder dass diese Rolle Schwäche impliziert, sondern es ist halt einfach diese Rolle. Und darin kann ja auch eine Souveränität liegen, in den Liebesbeziehungen dann auszuwählen. Genau, die Männer erstmal an sich herankommen und sich präsentieren lassen zu dürfen. Aber nein, ich sage einfach, das ist ganz falsch, weil auf der anderen Seite präsentieren sich dann wieder die Frauen. Da sind wir wieder bei den langen Fingernägeln und so weiter. Warum müssen sich die Frauen dann so schminken? Oder das ist ja nichts Schlimmes, wie ich gestern ausführte. Okay, ja, es ist ja richtig, aber andererseits, ja, ist es ist ja doch irgendwo was dran an dem, was Chantal Kau schreibt. Oh Gott, es geht dialektisch zu. Ja, gestern wies ich das ganz zurück, was er schrieb und sagte, Frauen können doch auch lange Fingernägel haben und das ist nicht nur, um den Mann zu gefallen. Das stimmt einerseits, aber andererseits ist es halt schon so eine hegemoniale Kultur, die viele Frauen dann formt und sicherlich dazu bringt, sich so zu geben, um dem Mann zu gefallen. Und da kommt man nicht raus. Man kann jetzt nicht sagen, diese Frau oder jene Frau macht das so und so. Und Lana Del Rey, ja okay, sie ist so emanzipiert oder steht für sich und sie macht das ironisiert, aber die anderen Frauen, die machen das irgendwie anders. Diese Grenze lässt sich ja nie ganz ziehen. Also sorry, aber Also ich meine einfach, ja, warum sich die Frauen dann so präsentieren müssen, weil sie wiederum die Männer auf sich aufmerksam machen müssen, weil sie von sich aus sich aus irgendeinem Grund eben nicht trauen können oder nicht sich in diese Rolle hineintrauen, wirklich den ersten Schritt zu machen und so weiter, die Aktivität einzunehmen. Oh, sorry Leute. Ja, sorry, kann ich diese Audios noch nicht bearbeiten oder so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gäbe es dafür auch eine App. Aber ich habe jetzt nochmal Besseres zu tun. Oder vielleicht dann nach meiner Rückkehr. Ja, also liebe Leute, ich glaube, es ist schwierig, das auszudrücken, was ich eigentlich meine, worauf ich ziele. Und genau deshalb erwähnte ich auch am Anfang, dass ich eigentlich gestern Abend podcasten wollte, weil ich mich so voll prall und gefüllt fühlte, so turgeszent, also mit einem Wort, und dass ich da einfach podcasten wollte, aber es jetzt nicht reichte, aus irgendeinem Grund, den ich jetzt aber geheim halten will. Ne? Und ein großes Geheimnis daraus machen, so wie auch die Frauen eben diese Schminke auftragen. Oh Gott, um dieses Geheimnis zu kreieren. Aber ja, dieses Geheimnis, das den Mann dann neugierig macht und anstachelt und so weiter. Aber ich weise das einfach zurück in der Liebe. Also es ist schon richtig, was Epiktet sagte, wir können nicht ganz die Rollen abschaffen, aber wir müssen trotzdem die Rollen in diesem geschlechterspezifischen Sinne einfach abschaffen. Und auch das Geschlecht einfach abschaffen oder sagen, hey, mag ja sein, dass man da Unterschiede wahrnehmen kann und die Menschen immer so wird einteilen können, grob in diese zwei Kategorien, Mann und Frau. Und nur wenige passen dann da nicht rein oder sind Transmenschen oder sind eben so androgyn, dass man nicht auf den ersten Blick sagen würde, jetzt das eine oder andere Geschlecht. Aber wie dem auch sei, das ist doch alles egal. Also ja, zwei Menschen können sich doch lieben und selbst jemand, der heterosexuell war bisher, kann plötzlich seine Homosexualität entdecken oder andersrum. Und insofern ist ja selbst das egal, das Geschlecht, dass du bisher dachtest, dass du nur lieben kannst. Es könnte auch alles anders sein oder es könnte dir mit einem Schlag klar werden, wenn du eine Person siehst, ah nee, ich muss halt jetzt doch diese Person lieben. Oder ja. Ja, also ich glaube, in diesem Sinne ist die Liebe eben was Individuelles, was nur auf diesem einen Individuum, das man gerade anschaut und das einen gerade so neugierig macht und in Aufwallung versetzt, in Erregung, dann nur das ist irgendwie die Grundlage der Liebe. Und jetzt nicht irgendwelche Geschlechter-Klischees und Rollen, an denen man sich festklammern kann. Und mag ja sein, dass man sich daran gern festklammern würde, weil es so einfacher geht. Aber ja, ich muss einfach zurückweisen. das eben aus dem Grund, dass mir auch klar wurde, wie unrecht ich dem Muezzin da tat, weil ja, weil ich das einfach noch mal klar machen will, was ich gegenüber ihm fühle. Also einerseits, dass er so ein bisschen aufdringlich ist und ich dann manchmal meine Ruhe haben will und jetzt nicht den ganzen Tag noch mit ihm abhängen und noch ihn zu Hause besuchen und Tagine kochen, wie er dann vorschlug, ja, kaufen wir ein Hühnchen und dann gehen wir an den Strand. Und er will einfach ein bisschen Englisch reden, damit er sein Englisch trainiert. Aber nee, aber andererseits finde ich es ja auch gut und hat das ja irgendwie sowas, so belagert zu werden quasi schon, ne? Und dass ich mich entziehen muss und sagen muss, ah, ich fühle mich aber schlecht und muss jetzt mal kurz Mittagsschlaf machen. Und das hat ja auch was Gutes, aber nee. So sollte es eben nicht sein in der Liebe. Und auch in der Freundschaft eben gegenüber ihm zum Beispiel muss ich ja ein bisschen determinierter sein. Heute vielleicht ja ihm das klar sagen. Er sagt noch, wir können Pool Billard spielen gehen. Vielleicht können wir das heute Mittag machen, weil da ist sowieso so heiß dann, dass ich nicht so draußen sein will. Aber ja, heute ist dann mein letzter Tag und ich will vor allem nochmal zurückgehen an den Strand. Das war so wunderschön. Ich da gestern saß und schrieb. Und das ist eben der Punkt, das Schreiben ist ähnlich gleichgelagert oder ähnlich gelagert dem Sprechen, auch diese höchste Lust, besser als Sex. Und es tut mir so leid, wenn ich an Manita denke oder an andere Frauen, die ich lieben könnte, dass es ja so schlimm ist, sich zu denken, hey, eigentlich wäre ich gern mit dir hier jetzt und würde das so genießen, diesen romantischen Sonnenuntergang. Aber andererseits geht es mir auch so ganz gut, vor allem eben, weil ich schreiben kann und weil ich das jetzt viel besser kann als vor 4 Jahren. Und damals war ich vielleicht noch echt verzweifelt vor 4 Jahren auf dieser Marokko-Reise oder auf all meinen Reisen und dachte so, oh Gott, hätte ich nur eine Freundin, und aber ich traue mich nicht oder ich bin zu schmutzig und das geht gar nicht, ne? Jemand an mich ranzulassen und so intim kennenzulernen. Ich bin doch dafür gar nicht bereit oder reif oder so. Aber heute denke ich einfach, ach ja, mag sein, dies oder das, lassen wir es auf uns zukommen. Und ja, heute bin ich vielleicht so, oder lass mich in die Passivität sogar schon reingleiten, in die weibliche Rolle und sag, ach ja, ich habe es gar nicht so nötig. Ja, sorry. Aber das ist vielleicht auch ein Übel und muss mich daran erinnern jetzt. Ja, weil sonst lässt man sich nur treiben und ich weiß gar nicht, was ich will, ne? Das ist ja so schlimm eben, wenn eine Beziehung endet, wie mit Manita. Man weiß nicht, liebt man diese Person noch so sehr oder jedenfalls so sehr, dass man noch länger um sie kämpfen sollte, oder ist es dann wirklich Zeit loszulassen? Das ist nicht so leicht zu sagen. Und da will ich aber sagen, ja, um eine eigene Entscheidung zu treffen, ja, Simon, da musst du wirklich auch irgendwo aktiv sein. Ne? Nun gut, also diese Aktivität, ich sage euch nur, ich glaube nicht, dass die Liebe dieses eine große selige Idyll ist, wie gesagt, und deshalb ist es für mich okay, so zu schreiben und vor allem darauf auch zu achten und das auch ein Stück weit höher zu schätzen und als meine eigentliche Kunst und mein eigentliches Ziel im Leben zu sehen, zu schreiben und zu reden im Podcast. Und das fühlt sich immer ein bisschen falsch an, weil man denkt, man müsste eigentlich die Liebe priorisieren und das wäre doch so dieses eine, was das Leben komplett macht. Aber ich glaube letztlich nicht, dass es so ist, sondern ohne diese psychologische Stabilität, die mir meine Kunst eben gibt, da lässt sich auch nicht richtig lieben. Und ich glaube aber, für einen Künstler ist die Liebe wahrscheinlich sowieso nochmal was Besonderes, wie gesagt, weil auch Pfaller das ja ausführte, wie man das Kunstwerk immer verschenken muss, weil der Künstler das Gefühl hat, naja, diese Kunst kann er auch nur machen, weil er sie von außen geschenkt bekommen hat. Und von wem? Naja, von der Gesellschaft. Also von der Gesellschaft, die etwa die, in die Gesellschaft Manitas, nicht jetzt die BRD-Gesellschaft oder die marokkanische, sondern einfach, dass sie mir Gesellschaft leistet oder ich das sehe, an ihr alles wahrnehmen, was ich schön finde und mir wünsche, einfach in Gesellschaft mit ihr zusammen zu sein. Und ja, ich glaube, so ist es dann und mehr kann ich nicht sagen heute. Ja, ich bin echt leer gequatscht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich melde mich wieder dann bestimmt aus der nächsten Stadt, dann wahrscheinlich aus Essaouira. Da war es nämlich, wo ich ja letztes Mal war, vor 4 Jahren. Und wo all diese Träume begannen, auch über die Liebe. Und damals würde ich dann aufwachen, Podcast-Folge 419 war es, glaube ich, oder so. Ne? Weil ich dachte noch an 420, das Symbol der Kiffer. Und dass ich dann echt mal spenden sollte, ne? Weil ja, ich ja auch immer kiffe und den Aufwachen-Podcast dabei höre. Und, ja. Und so sage ich euch, ja, liebe Leute, macht's gut und auf Wiederhören dann beim nächsten Mal bei Tischlein deck dich.